Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, liebe Gäste. So wirklich morgen ist es nicht, 11 Uhr. Bald schon Mahlzeit. Liebe Kinder, eine Frage an euch. Liebt ihr die Wahrheit?
Ja.
Ja? Sagt ihr die Wahrheit?
Nein.
Interessant, nicht wahr? Das Wort Wahrheit an sich ist schon etwas sehr Positives, ne? Und wenn man über die Wahrheit spricht, Wahrheit erwähnt, es ist grundsätzlich etwas Schönes und ich denke, jeder Mensch freut sich eigentlich über die Wahrheit. Und ich kenne persönlich keinen Menschen, ich bin so einer nicht, der angelogen werden mag. Mag jemand hier angelogen werden? Einmal die Hand hoch. Das ist... Ist nun mal so, ja, die Wahrheit erstmal grundsätzlich sehr positiv. Aber die Frage wäre, was ist denn die Wahrheit? Wo ist denn die Wahrheit? Wie können wir das herausfinden? Gibt es Leben nach dem Tod? Wo finde ich die Wahrheit? Gibt es denn oder nicht? Lügen, ist das böse oder ist das nicht böse? Wer sagt die Wahrheit? Wer bestimmt, dass das die Wahrheit ist? Wir stellen heute im Leben viele Fragen angesichts heutigen Nachrichten. Wo ist die Wahrheit? In Bezug auf unseren Beziehungen, wenn die Kinder irgendwas zu Hause irgendwas passiert. Ja, die Kinder wissen, versuche ich immer wieder einzuschärfen, Kinder, Fehler machen, passiert nun mal, okay, Lügen ist nicht okay. Das passiert nicht mal, ja, das wird zur Gewohnheit, dass etwas Bewusstes zu entgehen, sagt lieber die Wahrheit ist immer schön. Ja, man spricht auch lieber bittere Wahrheit als eine süße Lüge. Und doch ist es immer nicht einfach mit der Wahrheit. Die Wahrheit, wer bist du, wo bist du? Ja. Ob wir jetzt in die Wissenschaft eingehen, ob wir, egal wo wir eintauchen, werden wir über die Menschheit, werden wir ein bisschen philosophieren, ohne Gott gibt es keine Wahrheit. Ohne Gott gibt es keine Wahrheit. Ohne Gott gibt es keinen Sinn des Lebens. Viele Philosophen haben sich auch das Leben genommen, weil sie ohne Gott keinen Sinn des Lebens sahen. Die gibt es, die Namen will ich hier, oder ich kann jetzt nicht aufhören, die habe ich zu Hause, könnte ich nachschlagen, aber das war auch nicht das Ziel, über Philosophen sprechen. Aber wenn wir einfach mal sprechen, Diebstahl, ist das gut oder schlecht? Was würden wir sagen? Ich denke, also die meisten werden sagen, schlecht. Ich sage, gut. Wer hat recht? Die Masse, ne? Wenn ich viele weitere, noch mehr als ihr sammle, die ja auch das gut finden, ist das dann gut? Wenn wir massenweise entscheiden. Das ist nur deine Meinung. Meiner Meinung ist das gut. Wer hat recht? Dann reden wir nur noch deiner und meiner Meinung. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur deiner und meiner Meinung. Gibt es Leben nach dem Tod? Du sagst ja, viel Spaß. Ich habe es noch keinen gesehen. Ich sage nein. Du bleibst bei deiner Meinung, ich bleibe bei meiner Meinung.
Was sagt die Bibel?
Ah, soll man die Bibel lesen? Ich sage nein. Deine Meinung, meine Meinung. Wir merken, wir kommen in die Bibelgemeinde, wo keine Bibel gelesen werden soll. Ne? Wir stellen ganz schnell fest, wenn es Gott nicht gibt, es gibt keine Wahrheit. Wenn Gott nicht sagt, wer sagt es dann? Wer hat das Recht zu bestimmen, was gut oder was schlecht ist? Wer hat zu beurteilen, was böse ist? Wir sind alle Menschen und jeder Meinung ist nun mal eine Meinung. Wir merken ganz schnell, ohne Gott, auch die Wahrheit. Wer bestimmt dann die Wahrheit? Gott ist die Wahrheit und ist auch nicht anders. Interessant, dass Paulus schon im Titusbrief beginnt damit, über eine Hoffnung zu sprechen. Und er sagt, die Hoffnung, die wir jetzt gerade in der Hand halten, was uns am Leben erhält, was uns eigentlich durch dieses Leben trägt, warum ich überhaupt all das durchlebe und tue, was ich durchgemacht habe, ist diese Hoffnung, das Leben, dieses ewiges Leben. Und er sagt, diese Hoffnung basiert sich darauf, dass Gott nicht lügt. Er sagt, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, den ich lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Gott, den ich lügen kann. Das ist ja wunderbar, eine Person haben, wo du weißt, die Person wird dich nie im Leben anlügen. Diese Person wird dir immer Wahrheit sagen. Da kommt eine Frau, total kaputt, sehr verschlafen, hat es an diesem Tag überhaupt nicht den Geschmack getroffen, hat sich verkleidet und sagt, Schatz, wie sehe ich aus? Und der liebe Mann wird die Wahrheit sagen, ne? Er wird sagen, also das geht gar nicht. So wie du aussiehst, das ist ja schrecklich. Geh, guck mal in den Spiegel, dann zähl dich schnell mal um. Der wird sagen, wunderschön. Du siehst gut aus, auf jeden Fall. Ja, du schnupfst so ein bisschen, du siehst so richtig kaputt aus, nicht ausgeschlafen, wahrscheinlich krank, aber du siehst schön aus, ja. Vielleicht musst du was anderes anziehen, aber sonst ist alles gut. Geh mal ein bisschen waschen, ja? So viel zu der Wahrheit. Gott sagt die Wahrheit. Auch heute Heiko hat ja vorgelesen, ich fand das immer so richtig scharf. Ja, da kommt Petrus und er will etwas Gutes, er will ja nichts Böses. Er sagt, nein, dir soll das nicht passieren. Ja, ich will gerettet werden, ja, ich will, aber du bist doch Gott. Du kannst doch irgendeinen anderen Weg aussuchen, warum gerade das? Nein, der Wunsch von Petrus muss ja nicht falsch sein. Er entspricht zwar nicht dem Willen Gottes, aber er muss nicht ja gleich falsch sein. Petrus hat was anderes im Sinn, ja, und Jesus sagt ihm auch, du trachtest nach dem, was Menschens ist. Aber wer würde ja zu irgendeinem sagen, geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Schon scharf, oder? Jemand, dem er gerade noch zugesprochen hat, du bist der Stein. Ja, Petrus. Du bist ein guter Mann. Und dann du Satan. Wer sagt schon wirklich die Wahrheit? Gott ist aber so einer, er scheut sich nicht. Er scheut sich nicht, die Wahrheit zu sagen, auch dir gegenüber, wenn er sagt, du bist ein Sünder und du kommst in die Hölle, wenn du nicht zu mir kommst. Er sagt die Wahrheit. Und wunderbar hat er sich auch gebunden. Er hat sich gebunden. Wir singen ja das Lied, wunderbar. Gott kennt keine Lüge, er kann sich nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Kennt ihr das Lied? Vielleicht können wir dann auch mal singen. Ich glaube, das ist aber in blauen Liedernbüchern, ne? Das ist in keinen grünen Liederbüchern. Gott kennt keine Lügen, er kann uns nicht betrügen, er hat sich gebunden an sein Wort. Und das sagt auch Paulus, weil er diese Verheißungen hinterlassen hat, und sie sich erfüllt haben und Jesus Christus kam, sagt Paulus, siehe, da sind die Beweise, dass Gott nicht lügt. Er sagt die Wahrheit und die Schrift dazu bezeugt, dass Gott nicht lügen kann. Und viele haben sich die Fragen gestellt, ich habe mir immer die Fragen gestellt, warum gibt es so viele Namen, die Geschlechtsregister? Wer kann mir ein Geschlechtsregister von Kain einmal aufzählen? Oder Geschlechtsregister von Abraham? Wer war sein Bruder oder seine Schwester? Es gibt unendliche Namen, die ich mir wahrscheinlich in meinem weiteren Leben nicht merken werde. Ich weiß nicht, ob ich dann in der Zukunft mit viel Zeit das irgendwann mal auswendig kann. Und ich habe mir die Fragen gestellt, wozu, lieber Gott, wozu? Ich bin, bis ich ein Kapitel gelesen habe, schon am Ende des Kapitels habe ich vergessen, was am Anfang ist. So viele Namen, irgendwelche Orte und Windrichtungen. als Paulus nach, an diesem Insel Malta oder Melita gelandet ist. Nordwestrichtung, dann kam ein Wind und dann, Mensch, was, wozu? Interessant, aber in der Wissenschaft spielt das eine sehr große Rolle, in Apologetik, ja, am Verteidigung des Wort Gottes. So viele Beweise oder so viele Haken, an die man die Bibel festnageln könnte, weil da so viele Orten, so viele Daten, so viele Namen erwähnt sind, die man heute durch die Geschichte feststellen kann, das ist die Wahrheit. Die Namen, die Orte etc., Ereignisse, die man findet auf dieser Erde heute, findet man in der Bibel. Die Bibel ist die Wahrheit. Und nicht einfach so hat Gott sich so viel Mühe gegeben, all das zu notieren, damit jeder sich davon überzeugen kann, Gott lügt nicht. Sehr interessant auch sein Handeln. Auch an seinem Handeln, in deinem persönlichen Leben, in unserem Leben, in der Weltgeschichte, das, was heute geschieht, sehen wir auch seine Wahrheit. Jesus sagt auch zu den Pharisäern in Johannes 10, 38, und er sagt, okay, ihr wollt nicht glauben, was ich sage, kein Problem. Er sagt, tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. An den Werken von Jesus, an seinen Taten, an dem, was er getan hat, kann man erkennen, wer er ist. Wie denn? Ganz einfach. Das, was Petrus, das, was Paulus, das, was Philippus, was die Aposteln schon die ganze Zeit gemacht haben, sie haben gesagt, schaut doch mal hier die Schrift, Tora, schaut doch mal durch. Ihr werdet all das, was dort über den Messias gesagt ist, werdet ihr in Jesus finden. Ihr werdet es finden. Sehr interessanter Kapitel ist Johannes Kapitel 8, finde ich. Da spricht Jesus eine sehr lange Rede und dann sagt er zu der Menschenmenge, die Masse, die hier stehen, seine Juden, seine Geschwister nach dem Fleisch, und er sagt, darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällig ist. Und davor sagte er, darum habe ich euch gesagt, Vers 24, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Eine sehr starke Aussage für einen gläubigen jüdischen Mann, jemand, der in Sünden sterben wird. Und Vers 31, sehr interessant, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Interessant, nach dieser Rede heißt es Vers 30, als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Viele glaubten. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann kommt dieser demütige Mensch und sagt, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Nein. Nein, überhaupt nicht. Gott hat sich da wohl vertiebt, als er da über Ägypten geschrieben hat. Und Babylon gab es auch nicht. Nein. Nein. Interessant, oder? Sie wissen doch so gut die Schriften, oder nicht? Zumindest habe ich mir mal sagen lassen, dass die Juden sehr gut Schriften kennen. Aber nein. Nein. Wir waren niemals Knechte. Was, ich bin Knecht? Moment mal, das hört sich ja nicht gut an. Ich bin Jude, ich bin Sohn Abrahams. Ich bin André, ich bin Papa, ich bin jung, ich bin Älteste, ich bin Diakon, ich bin sowieso. Und jemand weiß zu Recht, hey, da liegst du falsch. Da kommt so viel Stolz auf, ne? Einfach zu sagen, stimmt, da habe ich echt falsch gehandelt, da habe ich gesündigt, da habe ich Fehler gemacht. Oh, da war ich voll daneben. Wenn man die Wahrheit hört, wie reagiert man? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sag euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Also deine Taten schreiben dir die Zugehörigkeit zu. Nach deinen Taten ist deine Zugehörigkeit, wo du hingehörst. Dein Leben zeigt, zu wem du gehörst. Jesus sagt, die Wahrheit, ihr werdet erkennen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, sie wird euch frei machen. Wie denn? Was ist denn die Wahrheit? Jesus, sag's doch. Und Jesus sagt, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn, der bleibt ewig. Und Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus ist die Wahrheit. Jesus macht frei. Jesus macht frei. Und niemand anders. Du kannst noch so gut dich in der Geschichte auskennen, noch so gut soziale Aspekte kennenlernen. Du kannst noch sehr gut moralisches Leben führen. Nur allein Jesus macht frei. Nur er. Und im Römer 8 ist im Grunde genommen nichts anderes, wo Peter uns auch letztes Mal davon auch gezeigt hat, was im Kapitel 8 vorkommt, dieser neue Mensch, dieser Geschöpf. Und er sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Dein Wandel zeigt deine Zugehörigkeit. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünden willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Jesus bezahlte endlich für diese gewaltige Masse der Sünde, was der Mensch angetan hat, und gibt die Freiheit. Und er ruft in diese Freiheit. Und da im Kapitel 8 im Johannes sagt er ab Vers 33 eigentlich bis 36, er sagt, ich bin die Wahrheit. Erkennt mich, bleibt in meinem Wort, was ich euch sage, und ihr werdet frei. Und dann der Rest des Kapitels zeigt er den Juden, warum sie die Kinder des Satans. Sie haben ihn immer angegriffen und er sagt, nein, nein, ihr meint zwar Söhne Abrahams zu sein. Er sagt, Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Wir merken immer wieder dieses Tun, Werke. Viele verstehen nicht auch, was Werke sind. Und das wollen wir jetzt gar nicht eingehen, was Werke sind. Ich sprach mit einem Bruder, der nicht glaubte, dass die Werke im Leben in eines Gläubiges sind sehr wichtig. Und er sagt, wir werden ja nicht aus Werken gerettet. Und ich stellte ihm die Frage, was sind denn die Werke? Und dann sagt er, puh, sag du es. Ich habe gesagt, nein, das werde ich dir nicht sagen. Nimm dir die Zeit, forsche nach, dann können wir gerne nochmal drüber reden. Und dann sagt er, du hast recht. Ich predige selbst über die Werke, weiß jetzt aber selbst gerade nicht, wie ich das erklären soll, was die Werke sind. Aber immer wieder merken wir, was Jesus, und er sagt, ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Nicht, weil sie nicht hören, sie hören sehr wohl, sie führen ja mit ihm einen Dialog. Er sagt, mein Wort könnt ihr nicht hören. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn ihr die Lüge redet, so redet ihr aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich eine Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Ich stelle mich immer die Frage, was bedeutet, ihr hört nicht? Sie hören ihn doch, sie führen doch einen Dialog. Und er sagt, ihr seid nicht aus Gott, deswegen hört ihr nicht. Jesus aber ist die Wahrheit und sagt die Wahrheit. Und Jesus macht frei, deshalb dieser Maßstab, dieser Ausschlaggebende, ist wichtig zu verstehen. Und wenn wir uns versuchen, mit jemandem zu vergleichen, bin ich ein guter Christ? Wenn ich mich jetzt vergleiche mit irgendwelchen sogenannten Namenschristen, ich habe immer Probleme mit diesem Ausdruck Namenschristen, versteht mich nicht falsch. Aber ich kann das irgendwie überhaupt, ich verstehe das nicht. Wie soll man das sagen? Namenschristen, wer sind sie? Wer sind diese Leute? Ja, die sich Christen nennen. Ja, sind sie denn Christen? Was sagt denn die Bibel? Kennt die Bibel Namenschristen? Gibt es überhaupt so einen Begriff in der Bibel? Nein, die Bibel kennt entweder Christen oder Gottlosen. Punkt. Was anderes gibt es nicht. Diejenigen, die wir sagen, Namenschristen, sind gar keine Christen. Das sind gottlose Menschen. Es hört sich hart an, ne? Ja, aber ja, vielleicht sind sie da irgendwo eingedämpft. Ihr Lieben, Gott kennt nicht irgendwelche Mittelwege. Entweder oder. Entweder bist du Christ, Jesu Nachfolger bist, oder nicht. Irgendwas dazwischen, daneben, bekannter, gibt es nicht. Und Jesus sagt diese Wahrheit. Und da gibt es die Leute, die nicht hören wollen. Und deshalb, wenn wir uns irgendwie versuchen zu analysieren, irgendwie zu beurteilen, handle ich denn richtig? Bin ich denn ein guter Christ? Ich muss nicht die anderen zum Vergleich ziehen. Ja, guck mal, die anderen kommt überhaupt nur einmal im Monat oder einmal im Jahr, da kommt überhaupt nur zum Weihnachten. Nein, vergleich dich nicht mit denen. Vergleich dich mit Jesus. Jesus hat dich in die Nachfolge gerufen, nicht hinter anderen zu folgen, sondern hinter ihm. Und der hat gesagt, seid heilig, weil ich heilig bin. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Daran werde ich erkennen, dass ihr mich liebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Johannes 15. Er sagt, zwei Menschen gibt es. Wem mache ich diesen Menschen gleich, der auf meine Worte hört, sie aber nicht tut? Wisst ihr noch? Wem ist so ein Mensch gleich? Jemand?
Der sein Haus auf Sand baut.
Haus auf Sand baut. Was bedeutet das? Der ruiniert sein Leben. Der kommt in die Höhle. Wir können nur so viele Häuser aufmalen, aber was Jesus hier sagt, ein Mensch, der mir hört und es nicht tut, was ich sage, der geht zugrunde. Jemand, der mich hört und tut, was ich sage, der bleibt fest. Es ist interessant, dass bei diesen beiden Häusern ein Sturm ist ja nicht weg. Sturm ist da. Bei beiden Häusern. Nur einer bleibt stehen. Der bei der Wahrheit bleibt. Und das ist sehr wichtig, die Quelle der Wahrheit zu wissen und fest da bleiben. Jesus ist die Wahrheit und das ist fundamental für alles, was ich sage, denke, tue, meine. Er gibt den Maßstab in allen meinen Bereichen. Und da gibt es einen weiteren Punkt, da gibt es diese Wahrheit, aber nicht jeder will die Wahrheit. Nicht jeder will die Wahrheit. Nicht jeder sucht die Wahrheit. Ein Suchender. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, was suchst du? Sehr interessant, Paulus sagt, es werden die Zeiten kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen können. Sie werden sich Lehrer aussuchen, die ihren Ohren dann kitzelt, was nicht passt. Warum werden sie nicht ertragen können? Und Jesus sagt, ihr könnt mich nicht hören. Der Punkt ist, wonach ich suchend bin, das öffnet mir. Entweder höre ich das oder höre ich nicht. Wenn ich wirklich die Wahrheit suche, unvoreingenommen, habe ich offene Ohren. Wenn ich aber suche, wer kann mir denn endlich sagen, dass ich trotz mein kaputtes, komisches Leben gerettet werde? Wer kann mir über viel, viel Gnade erzählen? Und dann kommt Georgi und sagt, natürlich, Gott ist gnädig. Mein Lieber, aber so wie Gott dich geliebt hat, solltest du auch ihn lieben und dein Leben für ihn aufopfern. Wäre das nicht fair, dass du ein heiliges Leben führst? Du, hör auf. Ich dachte, du wirst mir was anderes sagen. Ich weiß schon selber, dass mein Leben nicht heilig ist, aber werde ich denn gerettet? Ich brauche Gnade. Er wird nicht hören. Eine Frau hat mich einmal angerufen und erzählte, dass ihr richtig schlecht geht, geistlich. Und in diesem kurzen Gespräch hat sie versucht, die letzten 3 Jahre zu schildern, in sehr kurzer Zeit, innerhalb 3 Minuten. Und dann fragt sie mich, was soll ich tun? Ich war natürlich überfragt. Also jetzt wirklich, innerhalb 3 Minuten ihr Leben zu begreifen, zu verstehen, was ist da passiert, was soll man tun, ist nicht einfach so. Aber was ich heraushören konnte, sie geht in keine Gemeinde. Und ich sagte, ich kann jetzt so nicht sagen, wo der Anfang ist, wo man anfangen soll, aber ich kann zumindest eine Sache, die ich verstehe, sie gehören zu keiner Gemeinde und das ist zumindest schon mal nicht gesund, weil Gott so nicht gedacht hat. Ich weiß noch nicht alles, vielleicht ist nicht dieser Anfang es, aber zumindest das ist ein Aspekt in ihrem Leben, was auf jeden Fall wiederhergestellt werden sollte. Gott hat nicht irgendwie Christen, sich einzelne Kinder irgendwo eingepflanzt und sie leben. Nein, Gott baut die Gemeinde und wird die Gemeinde abholen. Gott baut keine Missionswerke oder Bibelschulen. Nein, er baut die Gemeinde. Und die sagte, ja, okay, welche Gemeinde soll ich gehen? Ist Ihre Gemeinde richtig? Wenn ja, dann werde ich gleich die Sachen packen, dann komme ich. Ich so, Moment mal, wo waren Sie denn letztens in der Gemeinde? Ja, war so eine Brüdergemeinde. Okay, ich sag's, ja, warum haben Sie die Gemeinde verlassen? Naja, die Frauen müssen da Kopf bedecken, sie dürfen nicht beten, das ist mir zu gesetzlich. Ich sag's, okay. Ich sag's, ja, wenn Sie zu unserer Gemeinde kommen, Sie bei uns bedecken die Frauen auch den Kopf, aber sie beten. Die sagen, naja, Kopfbedeckung, für mich ist das sowieso Religiosität, ist nicht so wichtig. Ich sag's, warum? Und dann sagt sie, naja, Gott wird mich ja nicht mehr lieben, wenn ich Kopf bedecke. Ich sage, liebe Frau, aber es geht ihr nicht darum, ob Gott sie dann mehr liebt oder nicht. Es geht ihr darum, ob sie Gott lieben und das tun, was ihm gefällt. Und wenn Gott sagt, mir gefällt es, wenn eine Frau, die betet oder weiser Kopf bedecken soll, sollten sie nicht den Kopf bedecken, wenn sie meinen, Jesus zu lieben? Und dann sagt sie, ja, aber das ist ja Gesetzlichkeit für mich. Ich sage es interessant, aber Jesus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ihr sagt, das ist alles für mich zu krass. Ich sage, ja, aber die Nachfolge ist nun mal krass. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, verleugne dich selbst. Nehme Kreuz auf und folge mir nach. Er hat gesagt, wer Kinder, Mutter, Vater, Frau und sich selbst nicht hasst, wenn ich nicht die Nummer eins bin, er kann nicht mein Jünger sein. Und sie sagt, das will ich gar nicht hören, ich muss jetzt auflegen, ich lege jetzt auf. Und dann hat sie sofort aufgelegt. Ihr Lieben, die Frau suchte nicht die Wahrheit. Wie hart sie Wahrheit auch mag, das ist aber die Wahrheit. Wie suchst du die Wahrheit? Matthäus 7, 8 ist sehr bekannt für alle. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Grundlegend ist es auch sehr wichtig für uns, bereit sein zu suchen, die Wahrheit zu suchen. Lukas 15, 8, da bringt Jesus dieses Gleichnis mit der Frau, die Drachme verloren hat. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Mit Fleiß suchen. Und da sagt Jesus eindeutig, auf diese Wahrheit zu. Wenn ihr wirklich die Wahrheit sucht, ihr Lieben, meine Brüder nach dem Fleisch, wie Paulus sagt, ich wäre bereit, selbst von Jesus verleugnet werden. Hauptsache, meine Brüder nach dem Fleisch endlich gerettet werden. Die sind einfach blind. Wenn ihr wirklich die Wahrheit sucht, so wie diese Frau mit Fleiß, ihr werdet erkennen, ich bin der Messias. Ich bin die Wahrheit. Mit Fleiß suchen. Sprüche 8, Vers 9 heißt es, den Verständigen sind sie alle klar und wer Erkenntnis sucht, findet sie richtig. Suchend sein und bereit sein, offen sein für die Wahrheit ist sehr wichtig. Sprüche 8, Vers 17 heißt dort, ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Das ist auch ein sehr interessanter Moment, wie Gott sagt, ich liebe, die mich lieben. Ich habe sehr oft gesagt, dass viele versuchen, auch gottlosen Menschen irgendwie sympathischer zu werden und sagen, nein, Gott liebt alle, Gott liebt auch Sünder, er liebt nur nicht das, was sie tun. In Hosea 9,15 heißt es, sehr interessant, ich habe kaum noch darüber so ein offen was sagen hören, aber Jesus sagt das nun mal. Hosea Kapitel 9 und dann sagt er über ihre Sünden, über das Volk Israel, in welchen Sünden er da lebt. Und im Vers 15 heißt es, alle ihre Bosheiten zeigten sich in Gilgal, denn dort habe ich begonnen, sie zu hassen. Wegen der Bosheit ihrer Taten will ich sie aus meinem Haus hinauswerfen und sie nicht mehr lieben. Da sagt Gott. Hart, oder? Schon mal sowas gehört? Gott sagt, ich kann sie nicht mehr lieben. Ich habe es begonnen, sie dort zu hassen, aufgrund ihrer Taten. Gott ist ein gerechter Gott. Bei ihm ist kein Ansehen der Person. Nein. Und die Wahrheit kann auch manchmal richtig hart sein. Das ist aber die Wahrheit. Die Frage ist, suchst du diese Wahrheit? Denn sie kann dich retten. Wenn du die Wahrheit suchst, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht, Jesus kann die Wahrheit dir sagen. Und wenn du auf dem falschen Weg bist, und in diesem Moment kann er sehr hart für dich klingen, hast du gerade noch die Möglichkeit, den richtigen Weg einzuschlagen. Wie schön, wenn Navi zu einem richtigen Zeitpunkt noch sagt, ja, da sind sie falsch, am besten umdrehen, schnell wenden und fahren. Ja? Oder voraus. Sehend ist da ein Stau, gibt es einen besseren Weg. Die Wahrheit. Und die mich eifrig suchen, Gott sagt, sie werden mich finden. Und wir haben von solchen Suchenden, von einem so einen Suchenden, wir haben schon mal gehört, Georgi hat gepredigt, wer weiß das noch? Wie heißt der Mann? Georgi, hilf uns.
Also den Kleinen.
Ja, der kleine Mann auf dem Baum. Wer weiß das noch? Kinder, wer krabbelt auf dem Baum? Ein kleiner Mann. Ilian, sag mal. Zachäus. Ja? Hast du seine Nummer? Ach so, okay. Auch nicht schlecht. Das ist gut. Zachäus, ein Mann, der suchte. Er suchte, wer ist dieser Jesus? Ja? Georgi hat damals auch sehr gut vor die Augen gemalt, was dieser Mann eigentlich alles unternommen hat, um diese Wahrheit zu finden. Können Sie sich vorstellen, Olaf Scholz würde hier irgendwo über die Büsche klettern und versuchen, im Fenster zu lauschen, was hier gepredigt wird. Da geht jemand vorbei und Olaf Scholz krabbelt auf dem Baum endlich mal. Oh, was gibt's dann? Kann man sich gar nicht vorstellen, ja? Oder Wladimir Putin würde hier irgendwo rumkrabbeln und versuchen, die Wahrheit zu finden. Mensch, solche angesehenen Personen kann man ja gar nicht zutrauen. Das ist ja zu peinlich, zu schimmig. Sowas werde ich, nein, nein. Wenn, dann, ich könnte sie einladen, muss mal nach Termin suchen, ja. Zachäus, was interessiert mich, was die anderen da denken? Ich brauche die Wahrheit. Er sucht. Da gab es noch einen Suchender, ein reicher Jüngling oder ein Oberster. Kennt ihr? Er war auf der Suche. Was suchte er? Johann? Ja, genau. Ein ewiges Leben, ne? Und dann kommt er, zu wem kam er, um diese Wahrheit herauszufinden? Ilian? Genau, das ist eine immer richtige Antwort, immer zu Jesus. Ja, Jesus ist immer eine richtige Antwort. In einer Sonntagsschule, eine Lehrerin konnte den Unterricht nicht mehr weitermachen, da war so ein bisschen aufgebracht. Und dann sagt sie, Kinder, was ist das? Ein graues, so ein kleines, hat sehr wuschigen Schwanz und sucht nach Nüssen. Und so eine Stille und ein Junge so langsam hebt einen Finger und er sagt, ich weiß, dass die richtige Antwort Jesus ist, aber es hört sich nach einem Eichhörnchen. Jesus. Der reiche Jüngling kam zu Jesus. Er meinte, er müsste die Wahrheit sagen. Und hat ihm Jesus die Wahrheit gesagt, wie man das Leben findet? Ja. Was hat er ihm gesagt? Halte die Gebote. Halte die Gebote. Er sagt, ja, okay. Hab ich. Mangelt es noch irgendwas oder... Und Jesus sagt, naja, wenn du vollkommen willst, geh, verkauf. Es fehlt dir eins. Es fehlt dir. Du hast einen riesen Ballast. Die Wahrheit mochte er überhaupt nicht. Wir wissen aber sehr viel aus der Geschichte. Georgi, da kann einiges erzählen, wie die ersten Christen, die sehr reich waren, wirklich alles verkauft haben. Study. Ein Mann, das Land habe ich vergessen, aus Schottland. Ich glaube, der kam aus Schottland. War ein Millionär. Und als er zum Glauben kam, hat er sich fürs Mission entschieden. Aber dann las er die Bibel und dann sagte, so geht das nicht. Ich muss diesen Ballast loswerden. Und dann hat er eine gewaltige Summe an Müller gespendet für die Waisenhäuser und dann andere Teile hat er gespendet an Moody und dadurch wurde ein Institut Moody gegründet. Schon mal gehört jemand? Ein sehr wunderbares Institut. Da kann man wirklich von diesem begabten Prediger Moody kann man sehr viel lernen. Und als er 0 Cent auf seinem Konto hatte, er und seine Frau sind ins Mission gezogen. Der Mann hat auch die Wahrheit begriffen und angenommen. Hat denn diese Wahrheit reicher Jüngling angenommen? Es gab noch einen, Noch ein Suchender. Kennt jemand einen Feldherr in Syrien? Da war ein Mann. Er war krank. Er hatte so einen Aussatz auf der Haut. Und das war damals überhaupt nicht schön. Naaman, kennt ihr? Er wollte gerne mal gesund werden. Er wollte gerne gesund werden. Und dann das Mädchen, was sie ins Knechtschaft genommen haben, das Mädchen sagte, Mensch, wenn mein Herr zu diesem Prophet gehen würde, Elisa, bestimmt der Herr wäre gesund. Naaman geht sofort zum Chef, sagt, Chef, pass auf, es gibt eine Möglichkeit, gesund zu werden. Ich muss auf die Reise, sagte, kein Problem, nehmen wir Betriebsurlaub, fahr los. Er nimmt Leute, nimmt Reichtum, kommt, findet Elisa und Elisa sagt ihm die Wahrheit, was er tun soll, um gereinigt zu werden. Kennt ihr noch die Geschichte mit Naaman? Kennt ihr noch? Wer kennt nicht? Einmal die Hand hoch. Okay. So haben wir drei Suchende und es gibt noch einen Suchende. Das ist eine Masse, ein Volk. Volk Israel war auch auf der Suche. Apostelgeschichte 2. Die sagen, was ist hier los? Die sind doch alle betrunken. Petrus steht auf und fängt an zu predigen. Ja? Und sagt die Wahrheit. Und die letzten Worte waren von Petrus, durch die Hände Ungläubigen habt ihr ihn umgebracht. Eine Wahrheit, die überhaupt nicht schmeckt. Ich werde als Mörder hier bezeichnet. Wir haben vier Suchende. Zachäus. Wir haben den reichen Jüngling. Ja? Wir haben Naaman und das Volk Israel. Sie suchen. Und sie wissen, wo sie die Wahrheit finden. Oder per Zufall. Aber sie stößen sich auf diese Wahrheit. Und die Frage ist, wie gehen sie jetzt damit um? Zachäus, ein wunderbarer Bericht von Jesus. Er sagt, diesem Haus ist eine Rettung eingetreten. Ohne Wenn und Aber, ich höre und ich lese da keine Diskussion, kein Zweifel, ich lese da keine Überprüfung. Wir wissen auch nicht, ob da eine kleine Gemeinschaft stattfand. Jesus geht in das Haus und Zachäus sagt, Jesus, mein Leben will ich jetzt anders leben. Ich will ausgeben, die Hälfte will ich geben, wem ich schulde, vierfach, mehr als Gesetz damals gefordert hat. Will ich vierfach geben, mein Leben muss jetzt geändert werden, weil ich habe etwas begriffen. Du bist die Wahrheit. Du machst mich von diesem kaputten Leben frei. Mein Leben wird anders mit dir, für dich, bis in die Ewigkeit. Richtig Happy End, ne? Wirklich ein sehr schöner Abschluss. Ein reicher Jüngling. Jesus, ich will ewiges Leben. Was soll ich tun? Ja, mein Lieber, du hast im Leben etwas, was dich hindert. Du musst es loswerden. Dein Reichtum, du hast echt damit ein Problem. Das ist wie ein Stock im Rad. Du musst es loswerden. Und der Jüngling sagt nicht, ja, für dich. Hauptsache ewiges Leben. Das ist ja, worauf es ankommt. Nein, er wird traurig. Das, was ihm so wertvoll ist, kann er nicht loswerden. Es ist ihm doch irgendwie zu stark ans Herz gewachsen. Ich habe vor kurzem mit einem Mann gesprochen, der versucht gerade eine Beziehung einzugehen mit einer Frau, die auch ein Kind hat. Und ich habe mit dem gesprochen und ich wusste, er hat ein Problem mit Alkohol. Und ich sagte ihm, pass auf. Er hat angefangen erzählen, wie gut sie ist, wie schön sie ist und wie alle so als Mensch hat sehr gute Werte, sozial super erzogen. Ich sag's, wir brauchen gar nicht über sie reden. Ich sag's, lass uns lieber über dich reden. Ich sagte, verstehst du, dass dort nicht nur du und sie, da ist noch ein Kind. Da sind zwei Seelen, die eigentlich in Gefahr sind. Ich sag's mal Hand aufs Herz im Ernst. Wenn du jetzt entscheiden müsstest, Bier oder die Frau, wofür würdest du dich entscheiden? Was meint ihr, was hat er gesagt? Bier. Er will so sehr diese Beziehung, er will so sehr eine Familie und schöne Gemeinschaft. Doch da gibt es etwas, was er doch viel mehr lieb hat. Na Mann, sehr interessantes Beispiel. Er kommt und sagt, nein, was ist das denn? Das kann ja nicht sein. Der kam ja zu Elisa und Elisa kommt nicht mal raus. Er kommt nicht mal ihm entgegen. Dieser Mensch ist für so etwas überhaupt nicht bereit. Er kennt sowas nicht. Sondern Elisa sendet da jemanden und sagt, ja, geh mal ins Jordan, tauch 7 Mal und alles wird gut. Und was macht Naaman? Ja, endlich, ne? Ja, was? Wer bin ich? Wer dieser Mann? Das, was? Er war empört. Ich mache so eine Reise zu diesem Mann. Und ich dachte, warum dachte er so? Hat ihm jemand was erzählt? Ich nenne es Prägung. Wisst ihr, wie oft ich schon mit den Geschwistern zu tun hatte, die geprägt sind, die überhaupt kaum noch was ablegen können. Wie man oft sagt, die Alten haben uns gelehrt. Ja, ja, die Alten haben auch mich gelehrt, alles gut. Die Bereitschaft. Naaman mit seiner Vorstellung, warum Jordan? Gibt es nicht andere Flüsse? Mensch, es gibt ja so viele. Warum gerade das ist so besser als das andere? Warum im Norddeich, warum im See taufen, warum können wir nicht da in eine Badewanne? Mensch, warum musst du so viel diskutieren? Warum willst du nicht einfach? Und er dreht um. Ja? Er ist erstmal schockiert. Er kann das erstmal so nicht annehmen. Und da kommen seine Leute zu ihm und sagen, Herr, du, Mensch, was ist das schon? Ist das etwas Gewaltiges, was du da tun musst? Mann, ins Wasser, 7 Mal tauchen. Ihr Lieben, ich hätte wahrscheinlich allein schon aus der Hitzegründen das getan. Ich war in Israel und da ist sehr heiß. Und ich habe mich sehr aufs Wasser gefreut, aber ich durfte nie baden. Das Einzige, wo ich baden durfte, war der Totes Meer. Und der war noch heißer als draußen. Das war überhaupt nicht schön. Ja, komm baden, wo ist dein Problem? 7 Mal sich untertauchen. Nein, das passt ihm überhaupt nicht. Das passt nicht nach seinen Vorstellungen. Nein, er kennt das nicht. Nein, nein, hör auf. Das geht überhaupt nicht in meinen Verstand hinein. Da kommen die Leute, hört doch mal zu. Hört doch mal zu. Kommt doch zum Verstand. Was wird es schon? Es kann doch nicht schlimmer werden, Mensch. Geh doch mal rein. Und wer weiß, stell dir vor, du wirst gesund. Und Naaman, nach vielem Kampf, geht ein. Er sagt, okay, komm, ich traue. Geht ins Wasser und wird gesund. Das Volk hört die Botschaft von Petrus und sagt, sehr interessanter ausschlaggebende Worte. Und er sagt, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ihr seid Mörder. Ich habe euch die Schrift dargelegt, Gott, der nicht lügen kann, hier könnt ihr erkennen, er ist der Messias. Da kannst du einfach nicht daneben reden. Es gibt ein sehr interessantes Buch von einem Inder, der geschrieben hat, warum Jesus für mich die einzige sinnvollste Glaube ist zur Rettung. Und in diesem Buch schreibt er ein Kapitel über die Apologetik der Schrift. Er sagt, es gibt viele Anfechter, es gibt viele Leute, die Fragen stellen, die versuchen, das Wort anzugreifen, versuchen zu widerlegen, versuchen, Fragen zu stellen. Ja, warum das, warum jenes, warum dies und sonst noch was. Und er sagt, die Menschen, die die Wahrheit überhaupt nicht hören wollen, dann kannst du noch so viele Beweise liefern, du wirst sie nicht überzeugen. Sie werden nicht glauben, weil sie es nicht wollen. Sie wollen nicht die Wahrheit. Und hier stehen Männer, die als Mörder bezeichnet werden. Und was ist ihre Reaktion auf diese Wahrheit? Eine sehr heftige Wahrheit. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Kommt mir sehr bekannt. Kennt ihr, wer noch so etwas gesagt hat? Kapitel 9. Paulus. Das sind die wahre Buße. Paulus erzählt nicht von irgendwelchen Gebeten mit Tränen, Stein vom Herz fallen, Befreiung schweben über die Erde, Gefühle, Freude, Tränen, sonst noch was. Ganz still und treu sagt er Jesus: Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist die Bekehrung. Nicht die Alligatoren, Tränen, die wir vergießen und dann erzählen von unserer wunderbaren Bekehrung, sondern Verlangen, ein Verlangen: Gott, ich liebe dich. Was kann ich für dich tun? Was magst du? Was möchtest du? Was gefällt dir? Wie kann ich dir Freude bereiten? Wahre Buße. Diese Volksmenge, diese Wahrheit dringt durchs Herz und ihre Aussage: Was sollen wir tun, Brüder? Was sollen wir tun? Gleiche Begebenheit, Kapitel 5. Wir waren im Kapitel 2. Kapitel 5, gleiche Begebenheit, was Petrus dort erzählt. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr in ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsache betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und Vers 33, als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Suchende, eine Masse. Eine Masse hört die Wahrheit und die andere Masse hört die Wahrheit. Was machen sie mit dieser Wahrheit? Die Wahrheit schmeckt nicht immer, aber die Wahrheit ist gut. Recht und Gerechtigkeit sind Säulen deines Thrones. Gnade und Wahrheit gehen dir voraus, oh Gott, schreibt Psalmist. Ihr Lieben, ohne Wahrheit, wo gehen wir dann noch hin? Und ohne Wahrheit, ohne ausschlaggebende Wahrheit, wie können wir überhaupt noch die Hoffnung fassen? Und die Wahrheit, die uns in Jesus offenbart wurde und die uns auch rettet und ewiges Leben gibt, wie oft suchen wir danach und wie oft sind wir dieser Wahrheit gehorsam? Möge Gott uns segnen, dass in unserem Leben nicht nur in Fragen Bekehrung, Buße tun, dass unser Leben gravierend sich ändert, sondern unser Leben hat viele Ecken, hat viele Räume. So wie du gerade sprichst, wie du dich unterhältst bei der Arbeit, in der Familie, ist das nach der Wahrheit, nach der Wahrheit Gottes? Wie du lebst in mit der Gemeinde. Ist das nach der Wahrheit Gottes? Deine Gedanken, deine Motive, deine Sehnsucht, deine Zeit, deine Finanzen, Freiheit, deine freie Zeit, deine Kraft, dein Körper, deine Glieder, Augen und Ohren. Ist das nach der Wahrheit? Suchst du diese Wahrheit? Oder am besten nicht berühren. Kennt ihr solche Momente, wo du anfängst gerade über die Person, über die Wahrheit zu sprechen und dann plötzlich versteht die Person, dass für sie sehr unbequem werden kann, da sagt sie, nee, hör mal auf, das brauchen wir gar nicht drüber reden, will ich gar nicht hören. Bekannt? Mir ist das bekannt. Viele Menschen wollen gar nicht über Gott hören. Wisst ihr warum? Diese Wahrheit macht dieses Leben total unbequem. Das passt nicht. Dann will ich am besten die Wahrheit gar nicht hören. Am besten nicht berühren. Ja? Wer weniger weiß, dann ist auch weniger Verantwortung. Ich habe es nicht gewusst, tut mir leid, bin außerhalb. Was ist aber mit uns? Suchst du die Wahrheit für dein Leben? Schon als Christ? Für das, was du tust oder tun wirst? Dein Leben. Wir haben gehört über die Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Was ist die Quelle unserer Wahrheit? Wo ist dieser Maßstab, der uns sagt, was die Wahrheit ist? Und wir haben auch gehört, wir sollen bereit sein. Wir sollen sie suchen. Wer eifrig sucht mit Fleiß, der wird finden. Er wird finden. Und bist du bereit, die Wahrheit, wenn du sie findest, anzunehmen? Wie ist deine Einstellung? Kannst du die Wahrheit hören oder kannst du nicht? Wer Ohren hat, der höre. Amen.